Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Regelmässig treffen sich hier im Doppelpunkt der Kamaran Kamil, die Nuran Sherifi und Karniga Bhuvaneswaran Balakumar zum Gespräch. Aus dem einfachen Grund, sie haben alle den Schweizer Pass und leben schon lange da oder sind hier geboren. Und sie haben einen kleinen anderen Blick auf das Leben hier in der Schweiz. Die drei reden heute über alte Menschen und über ihre alten Eltern. Und das hat seinen Grund. Christine Hubacher sagt im heutigen Doppelpunkt, warum? Der Doppelpunkt mit dem Thema «Andere Blicke im Schweizer Alltag».
Wir haben im Januar ja eine Jubiläumssendung feiern, weil meine Gäste seit 5 Jahren hier im Doppelpunkt über ihren Schweizer Alltag reden. Und nach dieser Live-Sendung sind wir noch ein bisschen zusammengesessen. Und dann hat jemand von euch drüben, Karniga Bhuvaneswaran Balakumar, Kamaran Kamil und Nuran Sherifi, jemand von euch drüben hat gesagt, wenn wir manchmal über die Schweizer schimpfen, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dann ist es wegen etwas, wegen dem lieblosen Umgang mit alten Leuten. Wir konnten das dann nicht mehr vertiefen. Darum machen wir es in der heutigen Sendung im zweiten Teil. Im ersten Teil nimmt mich Wunder, was euch im Leben widerfahren ist seit dem letzten Januar. Fangen wir bei euch an, Kamaran Kamil, 47, Vater von 3 Kindern, kommt ursprünglich aus dem Irak. Was ist in den letzten Monaten gegangen?
Das letzte Monat bin ich arbeitslos geworden. Seitdem suche ich einen neuen Arbeitsplatz. Aber umsonst, es gibt keine Arbeit heutzutage. Und
wie habt ihr die Arbeit verloren? Ihr habt ja jetzt jahrelang im Asylzentrum gearbeitet, immer in der Nacht als Betreuer. Ja. Wie ist denn das gegangen?
In der Nacht habe ich lange Zeit gearbeitet und auch am Tag habe ich auch gearbeitet. Aber sie haben zu mir gesagt, jetzt ist fertig, ich muss gehen.
Könnt ihr nachher Riem drauf machen? Warum?
Ja, ich habe nachgefragt. Sie haben zu mir gesagt, sie haben eine neue Arbeitsstrukturen. Und deswegen haben sie mich abgewählt. Nicht ich alleine, sondern auch ein paar Leute mit mir. Und sie haben andere Leute gefunden. Ja, diese Leute, die jetzt arbeiten, sie haben unseren Platz genommen. Sie sind nicht fähiger als wir oder als denen, die ihre Job verloren haben.
Was ist da jetzt? Was macht ihr?
Jetzt bin ich beim RAF und sie haben mir einen Sprachkurs angeboten und jetzt besuche ich diesen Sprachkurs und bis Ende dieses Monats. Und nachher schauen wir mal, was vorkommt.
Das sind eigentlich schlechte Neuigkeiten.
Ja, das ist, man kann so sagen.
Nuran Sherifi, bei euch ist es ganz offensichtlich, dass es eine Neuerung oder etwas Neues hat gegeben. Das hat man nämlich schon auf den ersten Blick gesehen, als ihr da vorhin seid ins Studio gekommen.
Schon beim Jubiläumstreffen habe ich für mich eigentlich schon gewusst, dass ich schwanger bin. Das ist ein Kind unterwegs, das Ende August wird auf die Welt kommen.
Jetzt sieht man wirklich so ein rundes Büchli. Mhm. Euer Kopftuch ist ganz schwarz. Ihr seid ganz schwarz angelegt. Ist irgendetwas passiert?
Gar nicht, nein. Ich hatte einfach das schwarze Oberteil daheim an. Und das ist so ein praktisches Kopftuch, das ich ganz schnell anlegen kann. Und darum habe ich einfach husch schnell angelegt und komm. Normalerweise habe ich farbige an. Das ist schon so. Darum falle ich heute so eben schwarz auf.
Bei euch gute Nachrichten mit dem Kind,
genau.
Das zwar ungeplant ist, so wäre es eigentlich nicht gedacht gewesen, aber ich sehe euch an.
Ich freue mich. Also, am Anfang ist es wirklich ein bisschen überraschend gekommen, weil es nicht geplant war, weil wir eigentlich auch geschaut haben, dass das nicht so weit kommt. Also, es ist trotz Verhütung passiert. Aber also, ich hatte jetzt nie irgendwie Gedanken gehabt für eine Abtreibung oder Sättigung. Ich habe 2 Kinder. Ich weiss, was das bedeutet, das Leben auf die Welt zu bringen. Abgesehen davon wäre es von der Religion her auch nicht richtig, wenn man das machen würde. Also für mich persönlich wäre es nie in Frage gekommen. Und ich denke, wenn ich 2 gross ziehe, wenn ich jetzt Mutter und Hausfrau bin, machen wir das mit dem dritten auch. Und noch grösser Freude war natürlich, als ich erfahren habe, dass es zu 90% ein Mädchen wird. Ich habe ja 2 Buben und jetzt bekomme ich endlich mal Verstärkung mit meinen 3 Männern.
Bei euch, Karniga Bhuvaneswaran Balakumar, 24, Mutter von 1 Kind. Ihr arbeitet in einer Bank, macht gleichzeitig noch eine Ausbildung an der Fachhochschule. Ihr seht gar nicht so abgekämpft aus, wenn man denkt, was für ein Pensum das ihr zu bewältigen habt.
Also ich selber merke es schon. Ich bin ziemlich im Stress Und jetzt gegen Prüfungen zu sowieso. Aber irgendwie schaffe ich es schon. Gerade im Februar habe ich das erste Semester abgeschlossen, habe Prüfungen bestanden und kann das zweite Semester anfangen. Jetzt bin ich gerade dran und jetzt Ende Juni habe ich die zweite Semesterprüfung. Und sonst viel hat nicht geändert. Im Ende April bin ich noch gezögert.
Noch in dem Ganzen innen von Schule und Arbeiten und Kind und Mann und Haushalt. Ich weiss von euch, Frau Scheriffi, ihr habt das letzte Mal bei der letzten Sendung gesagt, ihr wollt Religionswissenschaften studieren. Und das können wir ab 30 Jahren, wenn wir keine Matur haben, wir müssen einfach einen Eignungstest machen. Jetzt habt ihr auch so einen Test hinter euch im Februar.
Jawohl, so ist es. Ich habe diesen Test leider nicht bestehen können. An der Uni Freiburg war das.
Was hattet ihr das Gefühl gehabt, was war denn schwierig gewesen? Oder warum seid ihr dort nicht suchen gekommen?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist das, was mich irritiert, schwierig hat es mir nicht gedacht. Weil man hat wirklich eine Art Aufsatz müssen schreiben. Und zwar einfach in einer bestimmten Form. Und sie haben in einer bestimmten Art eine längere Frage gestellt, wo man einfach ein bisschen müssen umschreiben, eigene Gedanken, persönliche Meinung müssen aufschreiben. Was ich ein bisschen bedenken hatte, ist vielleicht in der Schreibart. Wo ich halt nicht irgendwelche höhere Ausbildungen habe. Ich habe Verkauf und Detailhandel gelernt. Und von dem her habe ich gedacht, okay, mein Schreibniveau wird vielleicht nicht ganz dementsprechend sein. Und sie haben dann auch argumentiert gehabt, dass die Argumentation oder die Meinung, meine Meinung, ein bisschen zu klischeehaft ist ausgedrückt gewesen.
Habt ihr das Gefühl, das hat euch ein bisschen ein Bein gestellt, dass ihr wie begrenzt seid in dem, was ihr ausdrücken könnt auf Hochdeutsch?
Ja, also ich denke, begrenzt nicht in dem Sinn, weil ich die Sprache ja wirklich sehr gut beherrsche und zum Teil besser noch als meine eigene Muttersprache, meine ursprüngliche. Weil in Albanisch kann ich Schrift, mache ich so viele Fehler, das ist wahnsinnig, oder? Da kann ich wirklich mit Deutsch dann besser da. Aber das ist sicher so, dass das ein Grund war, oder? Den ich auch im Voraus gewusst habe und auch ein bisschen Angst hatte, dass das ein Scheiterungsgrund wird sein.
Kameran Kamil, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr seid in einem Sprachkurs. Ja. Das RAF hat euch in einen Sprachkurs, also Deutschkurs, geschickt. Ihr könnt ja eigentlich schon recht gut Deutsch. Ist euch dann etwas Neues wieder aufgegangen? Habt ihr irgendwie wie eine neue Ebene von diesem Deutschlehrer kennen?
Vielen Dank für dieses Kompliment, das Sie mir gemacht haben. Aber im Prinzip die deutsche Sprache ist eine sehr, sehr schwierige Sprache, muss ich ehrlich sagen. Ich verwende diese Kleinigkeiten jeden Tag, aber unbewusst. Und plötzlich kommt vor, es gibt bestimmte Regeln, hier Artikel, das ist ein bisschen sehr, sehr schwierig. Man muss einfach die Sachen richtig lernen und üben, und das kommt von üben. Das braucht wirklich sehr, sehr viel Zeit. Erstens und zweitens muss man sehr, sehr viel reden und drittens auch sehr, sehr viel lesen. Und auch üben bezüglich die grammatikalischen Sachen. Ich muss selber die Sätze bilden und wiederholen. Und es muss immer laut sein. Und sowieso zu Hause ist es sehr, sehr laut, wenn Vater auch daneben kommt und auch laut spricht. Und das man vor dem Spiegel und ich rede mit mir und schaue ich mein Gesicht und das wiederhole ich. Das ist eine gute Übung.
Wieso denn vor dem Spiegel?
Man sieht sein Gesicht und auch Ausdrücke. Ich persönlich, wenn ich jemandem anschaue, das Gesicht anschaue, während sie redet oder er redet, ich verstehe besser.
Bei euch, eure Eltern, Karnika, Puvaneswaran, Palakumar, ich weiss einfach noch von einer früheren Sendung, dass euer Vater nicht sehr gut Deutsch kann, weil ihm einfach die Wörter nicht richtig im Mund liegen.
Ja, das stimmt. Mein Vater kann nicht so gut Deutsch. Also er versteht es schon, aber reden, ausdrücken kann er nicht so gut. Es liegt auch daran, dass mir auch viele Buchstaben vom Tamilischen und Deutschen abweicht und so viele Wörter gar nicht aussprechen kann, weil es die Buchstaben bei uns gar nicht gibt.
Was sind denn für euch schwierige Wörter, die man einfach im Mund fast nicht bilden kann, weil das Mund einfach anders büschelt ist?
Wörter mit F, weil F existiert bei uns nicht.
Frische Fische im faulen See ist der Horror.
Ich weiss nicht, jeder spricht das etwas anders aus. Aber die meisten verwenden statt der F, B meistens. Zum Beispiel Fräni sagen sie Präni. Ja.
Kennt ihr es umgekehrt auch? So Wörter, einfach, wo wir jetzt quasi mit unserem Schweizerdeutsch-Hochdeutschen Mund einfach in euren Albanisch, Tamilisch, Kurdisch einfach nicht würden wegbringen. Die lachen.
Ja, spontan ist mir jetzt in den Sinn gekommen, Mdemdomi. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man Zahnweh hat, heisst das Zahnweh haben, oder?
Und sagen das noch einmal.
Mdemdomi.
Seht ihr, ich muss einfach aufs Maul schauen. Vloni.
Seht ihr, man muss schon aufs Maul schauen.
Ich muss wahnsinnig aufs Maul schauen. Sag doch noch einmal, wie das Zahnweh heisst.
Mdemdomi.
Mdemdomi.
Was wäre denn so ein Wort? Eben bei uns sehen wir in der Schweiz immer Küchenkästchen. Was wäre denn auf Kurdisch so ein Wort?
Halwai Khosh.
Hey Lauchjosch. Und was heisst das?
Das heisst gute Süßigkeit.
Und was wäre denn auf Tamilisch so ein Wort, wo man sich garantiert würde, die Zunge brechen?
Hinge. Also sag mal einen Satz.
An der Kelle erdete, Wahlplatte gemäle Ri.
Ja, bitte schön, da haben wir den Satz.
Schon erledigt.
Könnte ich nie.
Der kleine Sprachexkurs führt uns wieder zu euch. Kameran Kamil, eben, ihr habt jetzt viel Deutsch gelernt in den letzten Wochen. Das andere ist ja, jetzt seid ihr arbeitslos, jetzt kommt ihr Arbeitslosengeld und ihr müsst ja jetzt auch wieder anfangen, einen Job suchen. Wie geht ihr
denn? Ja, genau.
Wie macht ihr das?
Ich bin am Suchen und ich schaue mal, ich probiere alles. Ich suche per Computer, Zeitungen und frage ich die anderen Leute. Ich will in meinem Bereich bleiben, im Sozialbereich, aber falls wenn die in diesem Bereich nicht etwas finde, ich kann auch anderes tun. Beispiel, jetzt ab und zu mache ich Übersetzung, aber sporadisch. Das ist nicht viel, man kann nicht mit dem leben.
Wenn jemand zum Arzt muss.
Im medizinischen Bereich und Bildung auch sozial.
Ihr habt ja, Frau Scherifi, auch wieder probieren, Fuß zu fassen in einem Beruf. Oder einfach, ihr habt noch auch viel beworben. Dort ist noch ein Kopftuch in die Quere gekommen, dass ihr auf eurem angestammten Beruf nichts gefunden habt, ja. Als in einem Schuhladen, zum Beispiel als Schuhverkäufer. Ja. Und nachher hat er gesagt, ihr habt jetzt etwas gefunden in einer chemischen Reinigung.
Ja, das war soweit am Anfang auch ein Problem gewesen, aber dann haben wir uns dann, auf ein Kopftuch anbelangt, können einigen, dass sie eben eine passende Farbe wie das Firmenlogo mit der Firmenlogo als Aufdruck, als Logo tragende Kopftuch, so hätten wir es wollen machen. Dann ist es aber gleich nachher gescheitert, wegen der Arbeitszeiten. Ich hätte einfach vom 4 Uhr am Nachmittag oder 5 Uhr am Nachmittag bis am Abend um 9 Uhr sollen arbeiten, täglich. Mit Samstag. Und das war eben das Problem, wo wir uns überlegt haben mit meinem Mann, wollen wir das oder ist es das Geld wert, dass ich das so mache? Weil in dieser Zeit ist wirklich so quasi unser gemeinsames Familienleben, wenn der Mann heimkommt vom Arbeiten. Ich koche meistens um diese Zeit und dann essen wir und bringen die Kinder ins Bett und so. Und das würde einfach, da würde ich einfach voll wegfallen. Da mein Mann ja zum Glück jetzt eine gute Stelle hat, wo er sehr zufrieden ist.
Als
Informatiker. Lang ersehnter, erwünschter Beruf von ihm. Haben wir jetzt gesagt, dass das Familienleben uns doch wichtiger ist, als vielleicht die 1'000-1'500 Franken, die ich dort hat verdient.
Ich weiss, ihr seid ja sehr ambitiös. Ihr wettet gerne arbeiten, machen. Also euch brennt es manchmal so unter den Nägeln.
Ja, so ist es. Es gibt Phasen, wo ich mit dem Hausfrau sein, überhaupt keine Mühe habe. Also meistens geht's mir gut in meiner Aufgabe. Aber da ich wirklich immer gearbeitet habe vorher, gibt's einfach so Momente, wo ich einfach gerne aus der Hütte etwas bewegen will. Ich habe so viele Ideen, die ich noch verwirklichen will. Und
Frau Scherifi, ihr würdet vielleicht eine Stelle finden, wenn ihr das Kopftuch würdet abziehen würdet. Ihr habt es erst vor 2 oder 3 Jahren angelegt. Vielleicht würdet ihr ja schneller eine Stelle finden.
Ja, ich vermute mal, es geht maximum 2 Monate, würde ich mir geben, bis ich eine gute Stelle gefunden habe. Ja. Weil ich habe sehr gute Zeugnisse, ich habe sehr gute Geschäfte geschaffen hier in der Stadt. Ich habe,
ihr seid Geschäftsführer.
Ja, ich habe Führungserfahrung in dem Sinn. Ja, das wäre so, ja. Aber die Frage ist einfach eine Frage von dem Wert, den ein Mensch in sich trägt. Und wie mir die Familie heilig ist und wertvoll ist, ist mir eben auch Gott sehr wichtig und wertvoll. Und für einen gläubigen Mensch ist das Leben, das wir hier leben, nicht das einzige Leben. Das heisst, im Islam glaubt man daran, dass es eben ein Leben nach dem Leben wird geben. Da glaube ich auch daran. Und da wollte ich es eben hier gut vorschaffen, dass ich es dann nachher hoffentlich auch gut habe.
Also quasi das Kopftuch ist ein Vorschaffen auf die Jenseits.
Es ist ein kleiner Teil davon, ja. Ich trage mein Kopftuch nicht, dass ich dann nachher ins Paradies komme, weil das garantiert es mir nicht. Leider nicht, sonst wäre es ja gut und einfach. es ist ein kleiner Teil, ich trage mein Kopftuch, weil ich mich einfach mit dem identifiziere. Das bin ich und ich bin wirklich so in der Kombination, wie ich bin, finde ich mich gut, ich fühle mich wohl und ja.
Das ist der Doppelpunkt mit anderen Blicken im Schweizer Alltag. Die Gäste am Tisch sind Nuran Scherifi. Sie war in der dritten Klasse, wo ihre Eltern mit der Familie von Mazedonien in die Schweiz gekommen sind. Frau Scherifi ist 31, Mutter von zwei bald drei Kindern. Dann ist die Kaniga Puvaneswaran Balakumar, 24. Sie war eines der ersten tamilischen Kinder, die in der Schweiz geboren worden ist. Ihre Eltern sind aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet. Frau Puvaneswaran ist Bankangestellte. Sie ist zurzeit auch noch an der Fachhochschule und hat eine vierjährige Tochter. Und der dritte im Bund ist der Kameran Kamil. Er ist als Kurd aus dem Irak geflüchtet. Er ist seit über 20 Jahren hier in der Schweiz. Der Herr Kamil ist 47 und hat drei Kinder. Und der Herr Kamil hat vorhin, bevor die Sendung angefangen hat, gesagt, jetzt sind er 20 Jahre und eine Woche hier in der Schweiz. Ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, das dir bei der letzten Sendung so ganz am Schluss noch kurz gestreift hat, und zwar das Alter. Alte Leute, alte Eltern. Ihr findet ganz viele Zeug ganz gut, wie sie in der Schweiz läuft. Und wirklich wesentlich besser als im Heimatland. Aber etwas, was ihr euch fast nicht damit abfinden könnt, ist die Art, wie man hier mit alten Leuten umgeht. Und genau das möchte ich thematisieren. Was ist denn das, was euch so irritiert? Wenn wir bei euch an, Kaniga Puvaneswaran.
Ja, ich glaube, dass in Sri Lanka werden alte Leute sich also von den Kindern betreut und nicht ins Altersheim da, außer wenn sie keine Nachkommen haben oder wirklich allein sind, dann gehen sie dort ins Altersheim und sonst wirklich schauen die Kinder zu den Eltern. Und hier in der Schweiz ist es so, dass die Kinder die Eltern meistens in ihr Altersheim tun. Und ich gehe besuchen und so, aber mit Pflege und Schauen fehlt hier ein bisschen. Aber ich verstehe die Situation hier und Sri Lanka ist viel anders. Also ich glaube, hier hat man keine Zeit und dort die Frauen arbeiten nicht, können schauen. Und hier, glaube ich, wenn du selber Familie hast und arbeitest, hast du gar nicht noch Zeit, zu den Eltern zu schauen.
Wir haben auch das gleiche System wie bei Kaniga. Und dort, jedes Kind ist verantwortlich für die Zukunft seiner Eltern, wenn sie in einem bestimmten Alter sind und nicht mehr fähig sind. Es gibt keine alleinstehende Eltern zu Hause, Beispiel Frau allein in ein Zimmer oder Mann in ein Haus. Das geht nicht bei uns. Und das ist heutzutage, bis heute ist ein Tabu, wenn ein Mann alleine im Haus lebt oder eine Frau alleine. Deswegen, jetzt haben wir zu wenig, jetzt in letzter Zeit haben wir Altersheime, aber vor denen, die jetzt gerade du gesagt hast, vor denen, die nicht Nachwuchse haben oder nicht Bekannte oder Söhne oder Töchter haben, sie müssen einfach dort gehen. Gestern oder vorgestern habe ich mit meiner Schwester gesprochen, es ist neu dort, aber es ist nicht viele Leute. Und diese Leute, dass sie dort leben, weil sie sehr, sehr viele Leute verloren haben im Kriegszeit. Im Kriegszeit waren sie ziemlich jung, aber mit der Zeit wurden sie alter und alter. Jetzt haben sie keine andere Möglichkeit, alles in dieses Altersheim zu gehen.
Also aus dem Krieg raus, das heisst, weil sie nachher nicht heiraten konnten, keine Kinder hatten, quasi alleinstehend sind geblieben.
Ja, genau.
Oder das heisst ja auch keine Nachwuchs.
Ja, genau. Aber diese Altersheime wird von Staat unterstützt.
Bei euch im Irak ist es ja so, dass sehr viele ins Ausland emigriert sind. Jetzt wie dir, Kameran Kamil, die auf der Flucht waren. Das ist schon eine bestimmte Generation, die das Land verlassen hat. Eben, die nach Europa ist gekommen, die nach Amerika ist gekommen. Die fehlen ja quasi jetzt im Irak.
Ja, im Irak jetzt bei uns, Beispiel, meine Schwester ist zu Hause. Sie können meine Eltern sehr, sehr viel pflegen, sehr gut pflegen und betreuen. Aber denen, die nicht mehr Kinder haben, es gibt Möglichkeiten, weil zurzeit sehr, sehr viele Ausländer dort arbeiten und alles betreuen, betreuen im Haushalt. Man kann eine einfach anstellen und die Eltern zu betreuen.
Von wo kommen die Ausländer, die nachher im Irak arbeiten?
Es gibt von Eritrea, von Indien, und auch viele Araber, Philippinen und auch manche Europäer, zum Beispiel von Rumänien oder von Bulgarien. Aber sie arbeiten in anderen Bereich.
Prostitution?
Ja.
Entschuldigung.
Ja, wirklich. Es gibt viele Ausländer, dass sie dort arbeiten.
Also weil in Sulaimania, offenbar im Norden vom Irak, prosperiert ja. Auch die Wirtschaft. Das zieht auch wieder Ausländer an. Da kommen Leute von außen und die kann man auch anstellen, eben wie zum Beispiel die Frauen aus Eritrea oder Männer, für im Haushalt zu helfen oder zu einem kranken Vater oder zu einer kranken Mutter zu schauen. Nuran Sherifi, dir habt mir mal gesagt, letzthin, eure Mutter sei eigentlich die ganze Zeit in Mazedonien. Dir hoffen, dass sie jetzt endlich wieder zurückkommt, weil sie ist am Pflegen.
Ja, genau. Sie hat ihre Pflicht als Schwiegertochter quasi müssen erfüllen. Vor gut 2,5 Jahren ist meine Grossmutter, die bis 82 eigentlich gesund und zweg war und auch gut auf den Beinen war, erkrankt. Also sie hatte einen Hirnschlag, war dann ja, eigentlich im Bett gewesen, 2 Jahre lang. Und meine Mutter musste nachher einfach für sie schauen.
Aber eure Mutter lebt ja hier mit eurem Vater. Hier sind alle ihre Kinder.
Genau.
Und sie hat quasi die Pflicht, als Schwiegertochter in Mazedonien ihre Schwiegereltern zu pflegen.
Genau, ja. Also mein Vater, muss man dazu sagen, ist Einzelsohn. Er hat keine Brüder, die zum Beispiel in Mazedonien, wenn er jetzt eine Brüder hätte in Mazedonien, der verheiratet wäre, wäre der zuständig. Dann müsste einfach mein Vater finanziell ein bisschen helfen. Aber da er der einzige Sohn ist, also meine Mutter auch die einzige Schwiegertochter ist, ist sie quasi verpflichtet. Also das fragt sie auch niemand. Sie hat einfach genau gewusst, wo wir das Telefon bekommen haben, es ist passiert. Sie ist am nächsten Tag einfach abgereist und gegangen. Und das ist bei uns selbstverständlich.
Frau Sherifi, wenn sie denn hier still hat gearbeitet hat, was hat sie denn gemacht?
Also da hat man wahrscheinlich eine Überbrückungsmöglichkeit gesucht, quasi wo die Grossmutter, die mittlerweile letztes Jahr im April gestorben ist, hat auch noch 2 Töchter, die in Mazedonien leben, die eigene Familie und Nachwuchs haben. Da hat man sicher geschaut, dass die zwischenzeitlich ein bisschen schauen, bis meine Mutter irgendwelche Ferien oder so überkommt. Oder
also
so.
Aber es wird von ihrer Mutter erwartet, dass sie zu der Schwiegermutter geschaut hat. Jetzt ist sie wieder da unten über längere Zeit, weil jetzt der Schwiegervater auch genau. Sehr, sehr krank ist.
Ja.
Wäre das eine Lösung, wenn man im Rahmen eines Familiennachzugs eine alte Mutter oder einen alten Vater herholen könnte?
Das wäre sicher. In bestimmten Fällen ist das sogar möglich. Also wenn die Nachkommen hier leben und die einzige Person ist noch Hunger, die wirklich bedürftig ist, das muss man aber wirklich beweisen mit verschiedensten Sachen. Gibt es Ausnahmefälle, wo so eine Bewilligung stattgegeben wird?
Durch euren Grossvater kommen?
Nicht gern, nicht freiwillig. Weil der hat das Leben lang dort gelebt. Also der ist 3 Monate über die Winterzeit. 3 Monate dürfen sie ja kommen als Touristen. Ist er gekommen über die Winterzeit, weil die ist ein bisschen härter in Mazedonien als hier. Man hat es nicht so gemütlich wie in einer warmen Wohnung da. Und da hat er sich nicht wirklich wohl gefühlt. Aber weil meine Mutter halt sehr lange für die Grossmutter geschaut hat, hat er Mitleid mit ihr gehabt, dass sie nicht bei uns hat können sein und bei meinem Vater. Hat er einfach gesagt, mal, jetzt muss ich auch quasi ein Opfer bringen und die 3 Monate hier aushalten, dass sie einfach bei ihren Kindern und bei ihrem Ehemann sein kann. Und sobald er es kaum erwarten konnte, die letzten 2 Wochen, hat man richtig gemerkt, wie das er auf Nego ist, oder?
Und dann ist er wieder runter und dann hat eure Mutter, die eigentlich hier wohnt, hat wieder runter müssen nach Mazedonien. Genau. Ist das eine gute Lösung?
Nein. Also auf Dauer ist das nicht eine gute Lösung, finde ich nicht. Weil es ist sehr gut und schön, dass man da ist füreinander. Ich bin voll dafür auch. Ich bin auch dafür, dass man für die Eltern auch Opfer bringt, zum Teil eben auch Rücksicht nimmt oder sich ein bisschen eigene Wünsche zurücksteckt. Aber so auf eine lange Dauer sollte man, finde ich, eben auch andere Lösungen können haben.
Dass man jemanden anstellen kann, der nachher zum Vater schaut.
Ja, genau. Also ich denke, das Problem wird sie mit meinen Eltern. Die wollen ja nach der Pension haben sie vor, nach Mazedonien auszuwandern. Ob das klappt oder nicht, ist dahingestellt. Wer schaut zu ihnen?
Wer
also,
schaut?
Eben, das ist das Problem, weil meine Generation jetzt, die hier aufgewachsen ist, die arbeiten, die voll im Leben da sind, die jetzt kleine Kinder haben, die in die Schule gehen, die können nicht einfach tauben und sagen, jetzt gehe ich einfach 2 Jahre meine Mutter oder Schwiegermutter pflegen. Das wird ja bei mir auch der Fall sein. Ich bin auch Einzelschwiegertochter und habe Schwiegereltern in Mazedonien. Also ich müsste irgendeine so eine Lösung haben, dass jemand schaut und mir zahlen sie halt oder irgend so etwas, ja.
Bei euch kann ich auf Vanessa Varan. Wie sieht das bei euch aus? Ihr habt relativ junge Eltern. Ist das auch bei Ihnen so eine Idee, sie gehen zurück nach Sri Lanka?
Ja, also sie reden schon von dem.
Auch wenn es politisch heikel ist.
Ja, also eben die Frage ist, ob sie wirklich da gehen, oder? Und ich denke auch, ja, es ist schwierig, wenn man hier leben, berufstätig ist und selber Familie hat. So die Eltern, die Situation ist anders hier, als wenn ich jetzt in Sri Lanka würde wohnen. Ich glaube, auch jetzt bei meinen Grosseltern gesehen.
Also die Eltern von eurer Mutter oder die Eltern von eurem Vater, die sind ja in Sri Lanka. Ja. Wer schaut denn dort?
Also ich habe jetzt nur noch eine Grossmutter von meiner Mutter. Und dort schaut der Bruder von meiner Mutter zu ihr. Und die leben aber dort. Also die haben noch Leute, die können. Und also es ist so, ich kenne andere Leute, wo die Eltern dort sind. Und zum Beispiel die Kinder jetzt im Ausland sind. Dort gibt es die nächsten Verwandten, schauen einfach, dass es denen gut geht, gehen schauen. Und die leben immer noch dort. Also eben Altersheim ist bei uns eigentlich auch tabu. Also schon nach der Kriegszeit ist das aufgekommen, das Altersheim, weil viele Kinder verloren haben oder allein da sind gestanden für solche. Aber eben, wenn man irgendwo Verwandte oder auch, es muss nicht einmal die eigenen Kinder sind, also dann hilft man einander.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass die zurückbleiben, also quasi eure Generation, die dort in Sri Lanka oder in Mazedonien oder im Irak ist, in Suleimania, sind die nicht manchmal Sputzfrucht und sagen, jetzt seid ihr alle gegangen und ihr lasst uns hier mit der älteren Generation sitzen und wir sollen dann schauen?
Ich glaube, irgendwo durch schaut man ja gleich finanziell zu ihnen. Sie sind froh, dass man finanziell unterstützt, dass jemand wirklich im Ausland ist und das Geld haben schicken. Von dem her haben sie das lieber, als dass sie dort leben und gar kein Geld haben.
Aber es ist schon immer ein Streitpunkt. Also zum Beispiel kennen wir Freunde von uns, wo der eine Sohn lebt hier in Zürich und der andere Sohn lebt unter mit der Familie. Also die Schwiegereltern, also die Eltern von ihnen zwei sind noch nicht so pflegebedürftig. Sie arbeiten noch und geht ihnen noch gut. Aber sie stürmen jetzt schon. Wer wird schauen, oder? Und das ist halt eben dafür, wenn derjenige, der zu den Eltern schaut, derjenige Sohn ein bisschen mehr Erbe dafür, zum Beispiel ein bisschen mehr Stück Land oder ein bisschen mehr von dem. Oder dass es so quasi, du musst ja nicht auf die Eltern schauen, aber dafür musst du ein bisschen auf die Erbschaft verzichten, dass sie ein bisschen ein grösseres Stück Kuchen abbekommen, wenn es vorbei ist mit den Eltern.
Das ist nachvollziehbar.
Oder? Es ist nachvollziehbar, aber es ist zum Teil wirklich, dass sie so Streitigkeitspunkte, die es immer wieder gibt, die man immer wieder hört. Also, es ist nicht eine einfache Situation.
Ich glaube, diese Situation jetzt gleich in allen Ländern, was wir leben, es kommt eine Generation, dass sie überhaupt keinen Respekt für ihre Eltern haben. Wir leben in einer Situation, wir kommen Richtung Europa. Ich rede von meiner Stadt. Wir denken Europäer in manchen Sachen. Ja, schlechte Entwicklung für uns, dass wenn die Menschen materialisiert sind, sie denken nur an Material. Wir haben gesagt, dass die alten Menschen sollen für die Kinder oder für ihre Kinder betreut werden. Aber wenn die Kinder Möglichkeit haben, einfach ihre eigene Geschäft zu führen und nur an Material denken, nur an Geld denken, das heißt, mit der Zeit haben sie keine Zeit für die anderen Leute. Damals lebten 5, 6 Familien. verschiedene Familien einen Hof. Aber heute in Nordirak, jeder hat ein Haus für sich selber. Kommt von finanziellen Fortschritten in jedes Land.
Aber findest du es gut, wenn 5-6 Familien in einem Hof oder in einem Haus oder in einem großen Haus leben oder 2-3 Generationen? Ja. Jetzt, das ist eine persönliche Frage.
Ja, das kommt aber das kommt von Lebensqualität. Damals die Leute waren arm.
Sie hatten gar keine Möglichkeiten.
Keine Möglichkeiten, ja. Aber heute ist die Möglichkeit ist da.
Gott sei Dank.
Ja, die Möglichkeiten sind da.
Kann ich gehen, Puvanes Maran, aber auch Nuran Sherifi. Habt ihr das Gefühl, weil ihr materialistischer denkt, wettet ihr nicht zu euren Eltern schauen, wenn die ins Heimatland zurückgingen?
Also, ich würde sagen, wenn sie das wollen, sie haben genug Leute, die dort um sich kümmern. Aber ich glaube, meine Eltern werden also ich denke, sie sind hier besser aufgehoben, als wenn sie zurückgehen. Und ich finde es so besser, wenn sie im Altersheim sind, weil dort werden sie viel besser gepflegt. Also hier im Altersheim werden sie sicher viel besser gepflegt. Und ich glaube, dadurch sind sie auch froh, als wenn ich zu ihnen würde schauen, wenn ich keine Zeit habe und so. Sie sind viel wohler, wenn jemand, der für sie Zeit nimmt und schaut, da ist.
Aber nach der Lesart vom Kameramann Camille können wir jetzt sagen, ihr habt keine Zeit. Das ist aus materialistischen Gründen, weil ihr Geld verdienen
wollt. Nein, also es ist nicht. Ich schaue auf meine Existenz. Also, wenn ich hier nicht arbeiten kann, komme ich selber nicht über die Runde. Ich muss arbeiten. Also. Das ist nicht wegen Material.
Nein, das ist, du könntest auch arbeiten als Tellerwäscherin. Du könntest auch machen. Warum hast du das nicht gemacht? Warum willst du Universität besuchen und einen besseren Job zu bekommen? Weil du mehr Geld verdienen willst. Das ist normal.
Aber heutzutage ist hier alles teuer. Mit deinem Tellerwäscherjob kommst du fast nicht über die Runde.
Ja, aber
du brauchst eine Ausbildung.
Ja, aber du hast einen Mann zu Hause. Er kann auch arbeiten. Mit zwei Löhnen, jeder kann leben in der Schweiz.
Ja, jetzt schon noch.
Ja,
aber
ja.
In der Zukunft.
Mir ist klar, wo Geld gibt, gibt es weniger Gefühle, Menschengefühle.
Ich denke, das ist eine Charaktersache.
Ja,
also ich arbeite ja nicht. Wenn ich zum Beispiel, wenn meine Mutter in der Schweiz ist, sie ist nicht gesundheitlich, ist sie selber nicht zu weg eigentlich. Also alle 3 Monate schicke ich einen ganzen Sack von Medis aus der Apotheke, was sie muss nehmen. Und wenn sie da ist, hat sie auch die Kontrolle, wo ich zum Teil mit 2 Kindern, mit dem ganzen Stress hin und her, sie zum Arzt begleiten, wo ich die einzige von den Töchtern bin, die nicht arbeitet. Das heisst, wo ich nicht noch einen Chef muss um frei bitten, die anderen 2 Schwestern arbeiten. Aber mir würde niemals in den Sinn kommen, meiner Mutter zu sagen, oh, ich habe 2 Kinder, das ist mir zu stressig, mit dir im Wartezimmer zu warten und nachher in das Beratungsgespräch reinzukommen. Es tut mir leid, finde jemand anderes. Das würde mir nie in den Sinn kommen, meiner Mutter so etwas zu sagen.
Und wenn ihr würdet arbeiten?
Wenn ich würde arbeiten, würde ich ihre Termine so einrichten, wenn ich frei habe. Das kann man ja, oder? Ich meine, man hat ja ein bisschen Spielraum für solche Sachen. Also
ich muss hier sagen, eben, wenn meine Mutter zum Arzt muss, ich will arbeiten mit Schule und alles drum und dran, ich gehe mit. Ich schaue, dass ich das einrichten kann, wenn ich etwas Zeit habe. Dass ich, also sie, meine Mutter kann selber Deutsch reden, von dem her ist sie nicht auf mich angewiesen. Aber wenn sie jetzt auch schafft und mein Vater zum Beispiel zum Arzt muss, schaut, dass ich oder meine Schwester oder der kann, mitgeht.
Meine Mutter ist hier gewesen, vor 3 Monaten. Ich habe meine Mutter auch begleitet. Wenn ich Zeit gehabt hätte, ging ich zum Arzt. Ist okay. Meine Mutter braucht Medikamente, ich kaufe die Medikamente, ich schicke meine Mutter die Medikamente. Die sind nicht Alltagsaufgabe. Ha? Aber wenn deine Mutter krank ist und zu Hause ist, du musst jeden Tag Staubsaugern, du musst jeden Tag 2-3 Mal kochen und du musst jeden Tag einkaufen gehen. Wie sagst du?
Kameran, wenn eure Mutter hier in der Schweiz wäre,
ja,
würde hier wohnen,
ja,
ihr würdet arbeiten. Ja. Wer würde jeden Tag Staubsaugern und einkaufen und zu der kranken Mutter
schauen? Das ist sowieso.
Wer würde da schauen?
Deine Frau nicht?
Nein, meine Frau trägt keine Kopftuch. Sie hat ihre eigene Freiheit.
Das habe ich ja auch, trotz Kopftuch.
Ihre eigene Freiheit. Sie ist eine sehr, sehr freie Frau. Ich habe ihnen erzählt, als meine Eltern hier waren, 3 Monate lang. Sie könnte alles tiptop erledigen. Und ich bin auch ein Mann. Ich bin, wie man das sagt, es ist Hausmann, wie man das sagt.
Hausmann
auch gleichzeitig. Ich helfe meiner Frau. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Und sowieso, alles in Nordirak war, ich bin in einer sehr, sehr offenen Familie aufgewachsen und ich bin seit 20 Jahren hier in der Schweiz. Ich verstehe überhaupt nicht, vor Frauen unterdrücken. Wenn etwas vorkommt, vielleicht von heutzutage, das kommt von dem Islamismus, heutzutage ist vorgekommen, die Frauen unterdrücken, die Frauen verschleiern und die Frauen kaschieren und die Frauen, ich weiß es nicht, dies und das. Das existiert nicht bei mir.
Wenn eure Eltern hier in der Schweiz würden leben, eben sie sind letztes Mal vor 3 Monaten da gewesen, aber falls sie hier würden leben, dann sagt ihr jetzt, dann würdet ihr einfach schauen. Dann wäre nicht automatisch eure Frau dafür verantwortlich. Jetzt kann man natürlich ein bisschen böse sagen, Kameran Kamil, ihr habt natürlich gut reden, weil eure Eltern weit, weit weg sind in Sulaimania und ihr ja nicht die Möglichkeit habt, immer dorthin zu reisen. Die Reise ist viel zu teuer, das sprengt euer Budget. Ihr habt ja das Problem vielleicht jetzt auch ein bisschen von den alten Eltern auch delegieren können, einfach eure Schwester?
Nein, meine Schwester ist dort. Das ist ihre Aufgabe. Wenn meine Schwester hier gewesen wäre und ich in Irak gewesen wäre, hätte ich das übernommen.
Würdet ihr eure Schwester irgendwie unterstützen? Oder was könntet ihr beitragen?
Für meine Eltern sowieso, bis jetzt können sie mit ihrem eigenen Fuß gehen. Sie haben ihren Verstand nicht verloren. Sie sind aktiv. Bis jetzt, jede 2 Tage, 3 Tage, sprechen wir per Skype zusammen. Sie sind im sehr guten Zustand und sie brauchen meine Hilfe nicht.
Was wäre, Kameran Kamil, wenn jetzt eure Schwester nicht dort wäre, wenn die auch nach Amerika gegangen wäre oder irgendwo her?
Es gibt genug Leute, dass sie arbeiten wollen. Einfach könnte ich eine Betreuerin anstellen, fertig.
Wenn er eine Frau stellt, das ist ja das Gleiche. Er selber schaut ja nicht. Er pflegt sie ja nicht.
Ich kann nicht jeden Tag hier und her und meine Eltern pflegen gehen und wieder zurückkommen. So geht einfach nicht.
Ich frage mich nur, warum du argumentiert hast, dass du nicht deine Frau unterdrückst und dass du nicht ein Islamist bist. Oder was hat das mit dem Ganzen
zu tun?
Ich trage zwar ein Kopftuch, aber ich bin jetzt ein bisschen betupft gefühlt. Ich trage ein Kopftuch, bin aber nicht unterdrückt. Mir kann mir nicht zurechtweisen, was ich zulassen habe. Das sage ich selber für mich. Wenn meine Schwiegereltern meine Hilfe brauchen, wenn sie einfach, weil sie haben ja keinen anderen Sohn, ich bin die einzige Schwiegertochter, nehmen wir an, sie hat auch keine Tochter, die könnte ja zu ihnen schauen, so wie deine Schwester.
Ja.
Wenn ich allein wäre, ganz allein, ich, die verantwortlich wäre, mein Mann könnte mir niemals befehlen, gehe jetzt dort runter, gehe meine Eltern pflegen. Ja. Das entscheide ich selber.
Ja.
Wenn ich Lust habe, das zu machen und Zeit habe und auch will, dann würde ich das machen. Er könnte mir das nie befehlen, auch wenn sie hier würden leben.
Lächelnd hast du zu mir gesagt, deine Frau macht das. Deine Frau macht das. Ja, ich bin auch ein Mann. Ich bin verantwortlich für die ganze Familie.
Würde deine Frau das nicht machen, wenn deine Eltern hier wären? Würde sie nicht für sie staubsaugen gehen oder ihnen mal kochen oder so?
Meine Frau, warum nicht?
Meine Frau
macht es.
Moment, was man am Radio ganz schlecht versteht, ist, wenn 2 gleichzeitig reden. Ja. Ihr dürft gerne alles sagen, aber nacheinander.
Wir wollen aber nicht streiten.
Jeder Familie heutzutage. Ich bin ein Muslim, du bist eine Muslimin. Aber du hast eine andere Vorstellung vor unserer Religion. Ich habe eine andere Vorstellung vor unserer Religion. Ich habe Religion nicht sehr, sehr ernst genommen. Ich bin ein Muslim, ich bin stolz auf meine Religion. Aber so tief bin ich nicht rein und ich will nicht reingehen. Einfach, ich bin eine Muslime. Was die Menschen und Menschlichkeit macht, ist wichtiger. Ich bin mehr menschlicher als religiös zu sein.
Aber das Ganze hat gar nichts mit Religion zu tun, finde ich.
Ihr habt je auf so wie ein Reizwort, oder? Also ihr habt reagiert auf das Kopftuch und ihr habt darauf reagiert, weil ihr Frau Scheriffi hat gesagt, und die Frau würde sie nicht, oder?
Also. Für uns alle Muslime, dass jemanden, der realistisch denkt, Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung der Frauen.
Ich trage das Kopftuch. Für mich ist das, hat er irgendwo recht. Es ist ja eine Unterdrückung, ein Zeichen für viele Frauen, die gezwungen werden zu dem. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden.
Das würde auch heissen, wenn euer Mann würde sagen, du bist verpflichtet, quasi als Schwiegertochter zu meinen Eltern zu schauen. Und wenn ihr das nicht wollt, in euren Lebensplan hineinbringen, was würdet ihr denn in dem Fall sagen?
Also erstens würde ihm so etwas gar nicht in den Sinn kommen, das von mir zu verlangen, weil er ist nicht der Typ, der so eingestellt ist. Ganz im Gegenteil. Und wenn er auf die doofe Idee würde kommen, das von mir zu verlangen, würde ihn ein bisschen zurechtweisen, würde ihn ein bisschen schütteln und sagen, ja, irgendwie, ob er Flickfort hat. Aber eben, es wird, solche Sachen stehen gar nicht zur Diskussion bei uns, würden auch gar nicht, weil vom Charakter her bin ich sehr ein hilfsbereiter Mensch. Wenn meine Schwiegereltern es nötig hätten, dass ich schauen für sie und wenn ich die Möglichkeit hätte, das auch zu machen, ich würde sehr gerne gehen.
Aber ihr würdet nicht zwei Jahre runtergehen leben?
Nein, das könnte ich könnte
aber nicht hier in Bern.
Wenn meine Schwiegereltern hier würden leben, ich würde meinen Alltag so probieren zu organisieren, dass ich Maximum an Zeit würde ich sie investieren, wo die sind so schnell tot. Ich habe das gesehen bei meiner Grossmutter, ich vermisse die so stark, wo ich sie halt auch so wenig gesehen habe. Da denke ich einfach, es ist irgendwo eine Pflicht, die eben bei den Schweizern zum Teil ein bisschen zu wenig da ist, der Zusammenhang, oder?
Was denkt ihr, wie viele Leute in der Schweiz über 80 leben im Altersheim? Was denkt ihr?
30.
Ihr sagt 30%. Was sagt ihr?
50%.
Ihr sagt die Hälfte. Was sagt ihr?
Nein, ich sage 10-15%.
Das ist unter 20%. Also unsere Wahrnehmung ist jetzt ein bisschen auf euch, Kameran, Camille, dass hier ganz viele alte Leute ins Pflegeheim gehen. Oder? Es sind unter 20%.
Nehmt es nicht. Ich rede viel noch mit meinem Mann darüber. Ich finde es so erstaunlich und schön im Vergleich zu meinem ursprünglichen Land, also aus Mazedonien, dass die älteren Leute hier sehr lang und viel länger noch selbstständig sind als in unseren Ländern. Gesünder zum Teil, klar, Gesundheitswesen ist natürlich hier auch viel, viel besser als dort, aber dass sie zum Beispiel auch nicht aufgeben. Oder auch zum Beispiel, dass sie mit den Wägeli einkaufen, trotzdem, dass sie in einem ganz langsamen Tempo und mit Mühe zum Teil einkaufen, trotzdem noch selber die Sachen machen. Das würde sich unsere alten Leute gar nie, das würde denen gar nie in Sinn kommen.
Die sind dort
einfach, die lassen sich fallen, ja. Ganz schnell. Also.
Ich glaube auch, die Lebenserwartung ist dort kurz. Die, kaum haben sie etwas, sie sind schon krank und sie sind schon pflegebedürftig.
Wo? In Sri Lanka?
Ja, wo ich denke, hier die Leute probieren bis zum Letzten, dass sie selbstständig sind. Und eben auch das Medizinische, wie Nuran gesagt hat, ist sicher hier auch anders als dort, dass sie hier länger leben können und auch nicht schwer erkrankt sie in einem höheren Alter. Also ich sehe hier in der Schweiz auch, dass viele Schweizer auch zu den Eltern schauen. Das heisst nicht, dass Schweizer nicht schauen und nur Südländer mehr Herzen haben und zu den Eltern schauen. Ich kenne jetzt hier in der Schweiz auch eine Frau, sie hat auch einen Mann, der krank ist und sie hat alles gegeben, dass der daheim sein kann und dass sie zu ihm pflegen kann. Und ist extra mit dem jetzt auf Paraguay gereist, dass sie, weil das ist ihm seine Heimat, dass er dort noch seine letzte Zeit kann verbringen kann.
Aber ich kenne auch Leute, Schweizer Freundinnen, die zum Teil auch kranke Eltern hatten oder so, die einfach zu egoistisch von mir aus gesehen denkt, hey, denkt, ja, weisst, wenn ich am Wochenende immer zu meiner Mutter gehe oder zu meinem Vater gehe, dann ist mein Wochenende futsch. Und dann sage ich auch Hallo. Und im bemeinten Fall war die Mutter dann etwa zwei Jahre krank und dann auch gestorben. Und dann war die so traurig und hätte doch, und am liebsten hätte ich der einen Klapf gegeben. Weil dann hätte ich am liebsten gesagt, du Zwetschge, du hättest sie gehabt. Und gleich hast du die ganze Zeit reklamiert, ich mag nicht wieder gehen und jetzt ist sie wieder im Spital und so. Also ich könnte das nie mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich denke, dort ist der Zusammenhalt von der Familie halt gleich bei den, sage jetzt mal, Südländern oder Osten fester. Und finde ich, ich persönlich auch besser. Das fehlt wirklich im westlichen Europa, wie das Kameran gesagt hat, schon immer und immer mehr. Oder dass man die Mutter nur zur Weihnachten geht, besuchen und zu Ostern. Also hallo, die Mutter hat so lange für das Kind alles gemacht, irgendwie 20 Jahre lang, bis es auf die eigenen Beine steht. Und dann plötzlich geht man, wenn man weggezügelt ist, einmal oder zweimal im Jahr besuchen. Ja.
Kameran, Kamil, habt ihr das Gefühl, eure Kinder schauen mal zu euch, wenn ihr alt und tatrig seid?
Ich weiß es nicht. Kind zu haben, ist wie ein Lottospiel. Eine gute Familie zu haben, ist ein Lottospiel. Man weiß es nicht. Manchmal denke ich, ja, ich gebe meine Kinder am besten. Aber am Ende, ob sie wirklich zu mir treu sind, es gibt keine Garantie. Niemandem darf stolz sein, dass er gute Kinder hat. Kinder sind wie Wassermelone. Draußen ist grün, schön aussehend, aber man weiß nicht drin, ob das süß ist oder nicht.
Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Merci vielmals, Karniga, Bhuvaneswaran, Balakumar, Nuran Sherifi und Kameran Kamil.
Merci vielmals.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.